Systemkompetenz, der Podcast mit Winfried Küppers, Vertriebsanalyst im Steinbeiß Beratungszentrum und Ratgeber von Ministerien, Management und Unternehmen. Weil 100% erst der Anfang sind.
Ein herzliches Willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer weiteren Folge von Systemkompetenz. Ein toller Podcast, wie ihr wisst, ihr habt bestimmt schon die eine oder andere Folge gehört und ihr könnt euch auf die kommende Folge auf jeden Fall wieder freuen, denn wir haben hier einen sehr tollen Gast zu uns geholt in die Folge und wir werden über sehr, sehr spannende Dinge sprechen. Zum einen ein bisschen über den Gast selber, aber auch über eine gesamtgesellschaftliche, ich will gar nicht so viel verraten, ich stelle jetzt erstmal den Stefan Wolf vor, Vorstandsvorsitzender der ehemaligen Erinnerung Klinger AG und unter anderem auch Präsident des Gesamtverbandes der Arbeitgeberverbände der Metall- und Elektroindustrie. Und wenn das noch nicht genug wäre, ist er auch noch Aufsichtsratsvorsitzender der Dualen Hochschule Baden-Württemberg. Lieber Stefan, schön, dass du da bist hier bei uns.
Sehr gerne.
Ja, wir freuen uns sehr. Wir wollen ein bisschen darüber sprechen, was so dein erfolgreichen beruflichen Werdegang geprägt hat, auch so. Ich gehe nicht zu sehr ins Persönliche, keine Angst, aber wir wollen einfach mal so deine Meinung hören und auch im Gesamtzusammenhang, dass wir gerade so ein bisschen darüber sprechen. Wir leben in einer Zeit, März 2024, es herrscht so ein kleines bisschen ein Abgesang auf den Wirtschaftsstandort Deutschland, den man wahrnimmt. Viele schütteln den Kopf und sagen, nee, ist gar nicht so. Viele sagen, ja, ist irgendwie was dran. Darüber wollen wir heute diskutieren, auch mit dir, lieber Winfried, ist ja klar. Sonst würde das nicht funktionieren. Ich möchte euch direkt mal aus der Reserve locken. Mehr oder weniger. Ich habe bei Google eingegeben Wirtschaftsstandort Deutschland und habe dann mal nach aktuellen Nachrichten recherchiert und möchte euch gerne mal ein paar vorlegen, weil es eigentlich auch immer ein ganz guter Überblick ist, wie so Nachrichten gerade. Die Nachrichtenlage ist zum Wirtschaftsstandort Deutschland. Also ich sehe hier zum Beispiel Wirtschaftswoche sagt Standort Deutschland, Bürokratie lähmt Wirtschaft. Dann habe ich Frankfurter Rundschau zwischen Inflationstief und Wirtschaftskrise. Deutschland wirtschaftlich in der Zwickmühle. Dann haben wir die Bundesregierung, die sagt, Deutschland ist ein erfolgreiches Industrieland. Also es gibt auch noch ein paar Stimmen, mehr oder weniger, ja, wie auch immer. Und Manager Magazin fand ich auch sehr, sehr spannend. Wirtschaftspolitik, Standort Deutschland verliert an Attraktivität. Und ich lege diesen Laptop jetzt nicht nur wegen der ganzen Nachrichten symbolisch beiseite, sondern auch, weil ich ihn jetzt nicht mehr gebrauchen kann. Was sagt ihr dazu, wenn ihr diese ganzen Nachrichten in der Art und Weise so hört? Ist das etwas, wo ihr sagt, das ist mir alles zu negativ? Oder ja, wie siehst du das vielleicht als erstes, Stefan?
Also das trifft schon den Punkt. Ja, wir haben leider eine Situation, die extrem schwierig ist in der Wirtschaft. Die Einschätzung der Bundesregierung halte ich für falsch. Die lügen sich da in die Tasche. Und wir brauchen wirklich viele, viele Reformen. Wir brauchen Entbürokratisierung. Wir brauchen günstige Rahmenbedingungen für Unternehmen, dass dieser Wirtschaftsstandort eine Zukunft hat. Ich glaube an den Wirtschaftsstandort. Ich glaube auch, dass er eine Zukunft hat. Aber da müssen alle gesellschaftlichen Gruppen jetzt zusammenwirken. Das sind die Gewerkschaften, die Arbeitgeberverbände, die Menschen im Land, die Politik, auch die Unternehmen. Wenn wir alle gemeinsam an einem Strang ziehen, glaube ich, können wir das schaffen.
Ich muss zumindest in diesem Zusammenhang die Bundesregierung kurz in Schutz nehmen, weil ich ja bei Google nur eben die Nachricht eingegeben habe und das ja nur die Überschrift war, die möglicherweise sogar von Google selbst zusammengestellt ist etc. Das heißt, es sollte wahrscheinlich jetzt nicht einfach nur ohne im Kontext zu stehen, dastehen. Aber natürlich ist es klar, worüber wir hier reden. Die Politik hat einen großen Einfluss darauf, was hier geschieht wirtschaftlich und da kann man jetzt kontrovers diskutieren. Es soll aber vielmehr heute, also erstmal muss ich, Winfried, ich darf dich ja nicht übergehen. Was hast du gedacht, als ich die Nachrichten aus Google vorgelesen habe?
Also zwei Dinge. Einmal, natürlich stimmt es, dass wir schon rosigere Zeiten hatten. Ja, das ist, glaube ich, so. Wir kommen aus den Krisen nicht mehr raus, weltpolitisch. Das fing an mit den Handelskriegen, EU, USA, USA, China, EU, China und so. Hat sich dann fortgeführt über tausende von verschiedenen Sachen mit ganz verschiedenen Ursachen, nicht? Chip-Krise letztes Jahr, vorletztes Jahr und so. Also das ist schon so und es ist auch schwieriger geworden zu managen. Mhm. Du musst heute ein sehr stabiler Krisenmanager sein, um erfolgreich zu sein. Nur noch verwalten, nee. Und da muss auch die Wirtschaft sich manchmal in die Nase fassen. Also jetzt aus der Industrie, wo ich ja gerade bin, da hatten wir gerade einen Hype. Also in der Küchenindustrie, wo ich tätig bin, hatten wir gerade einen Hype, Bauboom. Alle brauchten Küchen, es gab keine Chips mehr. Das wurden nur die teuersten Geräte mit Chips ausgestattet. Die wurden natürlich ohne Ende verkauft. Damit gab es natürlich wunderbar hohe Umsätze. Und dann gab es die Bauboom. Boom, Flaute. Mhm. Ja, es ist völlig gekippt und alle schauten sich mit großen Augen an und manche, wie jetzt unsere Firma, und sagt, ja, es war zu erwarten.
Ja, ja.
Konsolidieren wir rein, bereinigen wir ein bisschen, was nutzen wir die Zeit, die wir jetzt auch mehr haben? Weil davor kamst du ja zu nichts, du musst es nur noch produzieren und verteilen. Und jetzt muss man halt, und da gibt es aber auch andere, die sagen, wie? Wir dachten, es geht immer so weiter und immer höher. Mhm. Politisch gesehen, da halte ich mich immer raus, aber da hatten wir auch schon glücklichere Rahmenbedingungen.
Das war aber jetzt sehr diplomatisch ausgedrückt.
Ja. Und ich bin ja der Meinung, die Politik ist nicht für die Wirtschaft verantwortlich im ersten Schritt. Sie darf sie aber natürlich auch nicht dauernd irritieren mit irgendwelchen zusätzlichen neuen Gesetzen, die man oder Ankündigung von irgendwas und dann drei Rollen rückwärts. Das ist nicht ganz so geschickt. Das macht es dann auch ein bisschen schwieriger für alle Beteiligten, wenn du nicht mehr weißt, ob du das Haus jetzt bauen sollst, wenn du Mehrfamilienhaus und einen Komplex baust, zu den jetzigen Zinsen und nicht auch lieber 2 Jahre wartest oder auch nur ein halbes Jahr wartest, weil es dann viel billiger wird. Mhm. Weil die Zinsen sicken oder gewisse Gesetze nicht da mehr da sind oder doch nicht kommen. Und das macht es dann ein bisschen schwierig und wir reagieren dann meistens ein bisschen verhalten. Ich schaue auch Stefan Wolf, sehr positiv in die Zukunft. Wir können das schaffen, wir haben einen tollen Standort. Ich sehe es aber auch genauso wie du, dass man sagen muss, wir müssen schon dran arbeiten. Die anderen, manche andere sind hungriger als wir.
Ja, wir wollen in diesem Podcast nicht zu politisch werden, aber Stefan, ich will dir natürlich die Gelegenheit geben, nochmal auf den Winfried, auf die Dinge, die er da gesagt hat, auch nochmal deine Meinung nochmal draufzusetzen.
Also ich sehe das genauso, ja. Ich meine, es gibt Rahmenbedingungen, die müssen gesetzt werden vom Staat, aber sind bei uns viel zu viele Rahmenbedingungen mittlerweile und viel zu viele Bürokratien und was weiß ich was alles. Man hat irgendwie so den Eindruck, man vertraut uns Unternehmern nicht mehr so. Deswegen will man Dinge regeln. Ja. Mhm. Aber wir sind doch schon längst über diese Zeit hinaus, wo der Unternehmer das Bild des Ausbeuters hatte. Ja. Also wir haben Fachkräftemangel, wir brauchen gut ausgebildete junge Leute in unseren Betrieben. Wenn wir heute keine attraktiven Rahmenbedingungen bieten in den Unternehmen, dann kommen die Menschen doch gar nicht zu uns. Und da zu glauben, man muss alles regeln, ich möchte mehr Eigenverantwortung haben in der Wirtschaft und auch Vertrauen in die Unternehmen, auch in die Unternehmer, dass sie das schon alles richtig machen und dass sie das gut machen. Und auch in Bezug, was ja ein ganz wichtiges Thema ist für uns, ist das Thema Klimaschutz. Ja, da tun wir schon viele, viele Jahre tun wir da was. Wenn wir das nicht machen würden, freiwillig, ja, wären wir gar nicht so erfolgreich, wie wir sind. Und das ist aus meiner Sicht das Problem, dass die Politik viel zu viele Bürokratievorschriften schafft, viel zu viele Rahmenbedingungen schafft. Wir brauchen da mehr Freiheit. Und wenn dieses freie Unternehmertum dann auch gelebt werden kann, ich glaube, dann sind wir auch wirklich erfolgreich in der Zukunft. Dann hat das Land auch industriell eine gute Zukunft, technologisch eine gute Zukunft. Wir haben in der Vergangenheit gezeigt, dass wir sehr innovativ sein können, dass wir super Produkte entwickeln in Deutschland, dass wir tolle Forschung und Entwicklung haben. Und diese Potenziale, die müssen wir stärker nutzen und dürfen nicht ständig nur eingeschränkt und gegängelt werden. Dann wird es was mit einer guten Zukunft.
Ja, was ja auch schwierig wird in Bezug dessen, was ja gerade passiert. Wir erleben mit Digitalisierung, KI eine viel höhere Geschwindigkeit der Innovation. Und wenn dann natürlich wir in den Regeln und in den Grenzen, die man uns aufzeigt, wenn sich da nichts verändert, auch in Sachen Geschwindigkeit, dann ist es natürlich vorprogrammiert. Das ist sehr, sehr schwierig.
Vielleicht ein Beispiel. Ja, wir alle sagen, und ich glaube da auch dran, wir alle sagen, die Zukunft gehört der Elektromobilität und die brauchen wir auch. Ja. Aber Elektromobilität funktioniert nur, wenn wir auch eine vernünftige Versorgung mit grünem Strom haben. Mhm. Wenn ich mir alleine anschaue, wie lange es dauert, bis eine Windkraftanlage gebaut wird in Deutschland.
Mit Genehmigungsverfahren.
Ich meine Genehmigungsverfahren, Planung, Genehmigungsverfahren, Bau. Ja. Wir sind jetzt von 7 Jahren irgendwie auf 5 Jahre runtergekommen, was jetzt schon als Erfolg gefeiert wird.
Ich habe mal irgendeinen gehört, der musste 100 Anträge stellen, um eine Windkraftanlage zu
bauen. Das ist echt ein Witz. Und ich stelle mir die Frage, wie wir das machen wollen 2035, wenn dann tatsächlich kein Fahrzeug mit Verbrennungsmotor mehr gebaut werden darf, was noch nicht klar ist, aber wird wahrscheinlich schon so kommen, wie wir das denn überhaupt darstellen wollen. Ja? Und das ist eben diese wahnsinnige Bürokratie und es sind Unmengen von Beamten und Unmengen von Menschen im öffentlichen Dienst, die eben da sitzen und die viele Dinge auch so machen, wie sie es halt schon immer gemacht haben. Ja. Der Veränderungsbereitschaft ist da nicht so richtig da.
Und möglicherweise auch die Kompetenz gar nicht haben oder Kompetenzverteilung irgendwie anders geregelt werden muss. Mich würde mal persönlich wenn man deine Vita liest, dann liest man da ja einige sehr beeindruckende Stationen. Was würdest du sagen, waren so die Eigenschaften für dich, die für den späteren Erfolg verantwortlich waren? Im Business-Kontext jetzt bei dir ganz persönlich gesehen.
Also ich glaube Ehrgeiz, dann Zielstrebigkeit, auch Fleiß und auch manchmal sich durch was durchbeißen. Also auch Ausdauer, ja, um zu sagen, das kriegen wir schon hin, ja, das werde ich schon alles schaffen. Ja. Also eine gute Grundlage, und das ist auch, was ich immer, wenn ich mit jungen Leuten, und ich spreche ja mit vielen jungen Leuten, denen auch sage, also ich wollte schon immer eigentlich Jura studieren. Ja, das habe ich mir relativ früh überlegt, mit 15. Ja, ich wollte Jura studieren und dann wollte ich eigentlich ins Auswärtige Amt, also in den diplomatischen Dienst gehen. Habe ich dann während dem Referendariat mal ausprobiert, 3 Monate in der deutschen Botschaft in Madrid, hat mich total desillusioniert.
Das wäre aktuell kein angenehmer Job, glaube ich.
Aber was ich Leuten, jungen Leuten immer sage, und ich habe damals, also mein Vater hat zu mir gesagt, nach dem Abitur, hat gesagt, ich zahle dir ein Studium, aber erst, wenn du eine Lehre machst und danach. Ja. Und dann habe ich eine Banklehre gemacht. Und da muss ich ehrlich sagen, das hat mir ganz viel geholfen im gesamten Lebensweg und vor allem im beruflichen Weg. Ja, dann später auch als Vorstandsvorsitzender, ja, war ja 18 Jahre bei Erlkinger Vorstandsvorsitzender, was ja extrem lange ist, war das ja nicht nur juristisch, da waren ja viele auch kaufmännische Themen, da waren unternehmensstrategische Themen und da hat diese Lehre, das hat also mich wirklich nachhaltig irgendwie auch mitgetragen, ja, natürlich auch im Studium und so. Und deswegen empfehle ich das vielen jungen Leuten. Und heute haben wir ja unglaublich viele Studienabbrecher. Ja, ist ja jeder Dritte, der ein Studium beginnt, bricht das Studium ab. Und dann ist es gut, wenn du vorher schon mal eine abgeschlossene Berufsausbildung hast, weil dann hast du eine Ausbildung. Ja. Und so eine duale Ausbildung ist auch wirklich gut und toll. Und ich empfehle das vielen jungen Leuten, das einfach zu machen. Und das hat, wie gesagt, neben diesen Eigenschaften, die ich aufgezählt habe, war das schon mit auch eine Grundlage. Und dann ist eines auch klar, also wenn du wirklich eine, sag mal, tolle Karriere machst, so wie ich sie gemacht habe, gehört immer auch ein bisschen Glück dazu. Ja, wenn du zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort bist und dann auch noch jemand hast, der dich fördert, der dich auch fordert, dann kann das funktionieren.
Winfried, Managing Director bei Vorzug Deutschland. Ich weiß, dass du viele junge Leute um dich herum scharst. Gerade auch jetzt in diesem, ja, weiß ich nicht, ist das ein Transformationsprozess? Ja, ist es ja eh. Ne? Also jetzt nicht im klassischen Sinne, aber ja, genau. Das heißt, du hast sehr, sehr viel auch mit der jüngeren Generation zu tun. Und jetzt könnte man natürlich relativ schnell, oder ne, jetzt könnte man ein bisschen flapsig formulieren. Das heißt, du hast natürlich auch mit einer Generation zu tun, die schon Leistung bringen will. Ich formuliere es jetzt mal diplomatisch, aber es auf die eigene Art und Weise machen möchte.
Also ich finde es schön formuliert. Ich glaube auch, dass viele leisten wollen. Zum Teil wissen sie nicht, wie es geht. Muss man auch mal ganz ehrlich sagen. Also als ich jung war, da musste ich zu Hause mithelfen. Meine Kinder nicht mehr. Wir haben eine Haushälterin. Jetzt haben meine Kinder was falsch gemacht oder ich in der Erziehung vielleicht nicht alles so richtig. Muss man auch mal sagen, weil die kennen das gar nicht so sehr. Und ich scheue manchmal den Konflikt. Ich bin jetzt auch nicht das beste Beispiel. Und denke, bevor ich jetzt mit meinen Kindern diskutiere, wer den Müll rausbringt, morgen kommt die Haushälterin, machst du sowieso.
Das macht aber was mit jungen Menschen.
Das macht was mit jungen Menschen. Also von daher haben wir es vielleicht, also Stefan, du bist ja auch nicht so in auf Rosen gebettet und hast hart arbeiten müssen. Und ich glaube nicht, dass es dass der Fehler der jungen Welt ist, dass sie nicht so ganz hart immer rangehen, sondern dass es unser Fehler als Erziehungsauftrag ist.
Also das sehe ich genauso und da packe ich mich auch ehrlich gesagt an der eigenen Nase. Ich habe eine Tochter, die ist 25 und die musste auch nie den Müll rausbringen. Die ist auch in einem relativ, sag ich mal, behüteten und umsorgten Umfeld aufgewachsen. Und deswegen kann man vielen jungen Leuten da auch gar nicht, glaube ich, den Vorwurf machen. Wir müssen nur schauen, dass wir ihnen das vielleicht jetzt doch vermitteln und ihnen auch klar machen, dass ohne Leistung diese Gesellschaft ärmer wird und auch wir diesen Wohlstand nicht halten können und auch die Wirtschaft so nicht weiter existieren kann, denn es muss Leistung gebracht werden. Ja. Und ich habe immer ein bisschen das Problem mit dem, kommt ja oft der Begriff Work-Life-Balance. Ja. Ich finde, das impliziert, dass Work schlecht ist und Life gut ist. Ja. Aber ein Großteil unseres Lebens ist halt nun mal Work. Ja. Es gibt 2 große Blöcke am Tag, das ist Schlafen und Arbeiten. Ja. Das sind die großen Blöcke von Montag bis Freitag. Und ich habe das immer so empfunden, dass Arbeit ja auch sinnstiftend sein kann und dass Arbeit ja auch erfüllend sein kann. Also wenn ich irgendwie Erfolgserlebnisse hatte an einem Tag im Büro, dann bin ich abends richtig beglückt nach Hause gekommen. Ja, da würde ich jetzt nicht sagen, dass Work schlecht war. Ja. Und ich glaube, wir müssen weg von dieser Unterscheidung und weg von dieser Kategorisierung, sondern wir müssen den Leuten auch wieder klar machen, Arbeit kann unglaublich sinnstiftend und erfüllend sein. Und da haben viele gesellschaftliche Gruppen die Aufgabe, das den jungen Leuten zu vermitteln. Ja, ich merke auch bei vielen Jungen, die wollen gerne was machen, aber sie sind zum Teil auch so desorientiert, ja, heute. Also es gibt junge Leute, die sagen, wir wollen gerne Ausbildung machen, wir wissen aber nicht was. Ja, es gibt mittlerweile Betriebe, die machen ein halbes Jahr Orientierungsphase, ja, dass die erstmal in mehrere Ausbildungsberufe reingucken können, um dann zu entscheiden, ich mache das oder ich mache das oder ich mache das. Ja, also auch die hohen Abbruchquoten bei Studien und das zeigt, dass die jungen Menschen nicht mehr richtig vorbereitet sind auf die Bildung und Ausbildung. Und da, glaube ich, haben wir ein großes Defizit in unserem Bildungssystem. Da muss deutlich was gemacht werden. Wir brauchen hier massive Reformen. Wir brauchen auch einheitliche Bildungsstandards in Deutschland, ja, damit jeder junge Mensch, der von der Schule kommt, wenigstens lesen, schreiben und rechnen kann, was heute nicht unbedingt der Fall ist. Wir haben viel zu viele junge Menschen, die ohne Schulabschluss abgehen, jährlich 55.000. Ich finde, das kann sich so eine hochentwickelte Gesellschaft und so ein Wohlstandsland wie wir überhaupt nicht leisten. Das geht in so einem Land gar nicht. Sondern wir müssen schauen, dass wir diese jungen Menschen mitnehmen, weil die ja auch Potenzial haben, die Arbeit der Zukunft zu erledigen und zu machen.
Und da bin ich ja.
Zum Thema Work-Life-Balance, was mich sehr, sehr Freude macht. Ich glaube, Work-Life-Balance ist gar kein Thema bei den jungen Leuten. Also ich sehe es bei den wirklich jungen Leuten, ja, also die jetzt in der Jugend sind, Pubertät sind, gerade rauskommen. Ich sehe es in meinem Umfeld sehr häufig. Dadurch, dass sie nicht mehr arbeiten müssen, um sich zu ernähren, viele unserer Kinder, weil sie halt auch schon einen gewissen Lebensstandard von zu Hause mitbekommen, ist für sie das Thema sinnstiftende Tätigkeit viel wichtiger. Auch, welchen Sinn stiftet mein Unternehmen? Wie nachhaltig ist es? Allein deswegen werden Unternehmen schon nachhaltiger, weil die Mitarbeiter sonst gar nicht mehr bekommen. Und da finde ich aber das sehr, sehr mutmachend, dass junge Leute sagen, Work-Life-Balance ist ein Thema von meinen Eltern, nicht von mir. Ich möchte einen sinnstiftenden Job und dann möchte ich mich aber wirklich engagieren und dann möchte ich auch wirklich was voranbringen und dann möchte ich was bringen. Und das, finde ich, macht mir Hoffnung für die Generation, die jetzt so in die Ausbildung kam, kommt, jetzt im Studium ist. Da haben wir also wirklich Potenzial. Wir müssen, glaube ich, aber auch schnell genug mitwachsen, um denen dann auch die Arbeitsplätze zu bieten, die die brauchen, weil so angestaubte aus Arbeitsplätze, wie man sie manchmal hat. Ich war vor kurzem bei einem großen deutschen Unternehmen, ist ja wurscht, durfte ich mir mal anschauen. Und dann sagten die, wir finden keine Mitarbeiter. Da habe ich mir gesagt, wo sitzen denn die, die ihr gefunden habt? Und dann waren das wirklich Legebatterien. Okay. Ja, dass du da keine jungen Leute begeistern kannst, zu dir zu kommen, nachvollziehbar. Ja, also wirklich so Stellwände wie in den 90er Jahren wir es noch hatten. Und das ist halt so eine Sache, wo wir sagen, da müssen wir als Unternehmerinnen, Unternehmer, als Managerinnen, Manager wirklich vorangehen und ich meine, da warst du ja immer vorangegangen. Also,
ja, das ist aber natürlich eine schwierige Gratwanderung. Ja, also das ganze Thema mobiles Arbeiten, ich bin ein totaler Verfechter davon. Mhm. Ich finde aber auch, die Menschen müssen auch immer wieder zusammenkommen in den
Betrieben. Ja, sowieso.
Weil da entstehen auch Innovationen, da entstehen Ideen. Also manchmal entstehen die besten Ideen in einer Kaffeepause, wo fünf Ingenieure zusammenstehen und mal einfach reden und diskutieren. Und da werden Ideen geboren, die zum Teil in sensationellen, weltweit konkurrenzlosen Produkten geendet haben. Mhm. Ja. Und diese Balance zu finden, das finde ich wichtig. Und deswegen bin ich schon auch ein Verfechter von mobilem Arbeiten, aber nicht ein halbes Jahr nach Neuseeland und in Neuseeland ein halbes Jahr mobil arbeiten und ein halbes Jahr überhaupt nicht ins Büro kommen, ja, oder in die Firma kommen. Das ist aus meiner Sicht, da ist die Grenze überschritten, ja. Und diese Gratwanderung, die muss man finden und muss das den Menschen aber auch vermitteln.
Ich durfte ja einige Male dich besuchen bei Erin Klinger, bei Erin Klinger sein. Das habt ihr ja toll gemacht, also Begegnungsräume, freie Arbeitsräume zu schaffen. Und das ist das, was man heute braucht, ja. Dass die Firma ein Ort der Begegnung auch wird. neben dem, was wir nicht vergessen dürfen, es ja auch noch Produktionsstätten sind. Wir tun immer nur so, als wenn es nur noch Kaufleute gibt und Kreative und Marketing und Manager. Es gibt viele, die am Band arbeiten. Und auch dort Arbeitsplätze zu haben, die ergonomisch sind, die gesund sind, die und den Mitarbeitern auch mitzunehmen. Was machen wir eigentlich? Was stiften wir für einen Sinn? Also ich habe bei mir jetzt eingeführt in all meinen Unternehmensbereichen, wo ich tätig bin, Kamingespräche. Wöchentlich oder 14-tägig, wo ich auch wirklich zeige, was machen wir gerade und mich bei den Kolleginnen bedanke für das, was ihr Beitrag darin ist, dass wir sowas Tolles stiften können.
Ja. Vielleicht nur ein Wort zu dem Thema Produktion. Ich glaube, das ist eine der größten Herausforderungen. Das war sie schon während der Pandemie, weil ehrlich gesagt für die Menschen, die in der Produktion gearbeitet haben, hat sich nichts geändert während der Pandemie. Die sind morgens, also wenn ich Erin Klinger nehme, die sind 5.15 Uhr zur Frühschicht gekommen, 13.15 Uhr zur Spätschicht und 21.15 Uhr zur Nachtschicht.
Für die hat maximal sich, die Plexiglaswand wahrscheinlich.
Für die hat sich nichts geändert. Ja. Für die hat sich gar nichts geändert. Ja. Und da ist schon auch, habe ich gemerkt, auch so eine gewisse Polarisierung entstanden zwischen der Produktion und denen, die in der Verwaltung und Vertrieb und was weiß ich sind, die ja zum Teil in der Pandemie ein Jahr gar nicht in der Firma waren. Ja. Also die haben ja nur von zu Hause aus gearbeitet. Und da müssen wir aufpassen, dass wir hier nicht so eine Spaltung kriegen, auch in den Belegschaften, ja, dass die in der Produktion sagen, ja, wir müssen immer da sein und die müssen nie da sein, ja. Also das finde ich ist eine unternehmerisch auch große Herausforderung, da das zusammenzuhalten, ja, weil es ist halt nun mal so, also wenn ich jetzt Erin Klinger nehme, ja, sie können halt jemand, der Zylinderkopfdichtungslagen stanzt, keine Presse für 2 Millionen in den Garten stellen, damit die dann mal irgendwie mobil arbeitet oder home zu Hause arbeitet. Ja. Das geht halt nicht. Aber das ist, finde ich, eine ganz starke Aufgabe für Unternehmen, das in Einklang zu bringen, dass da keine Polarisierung und auch keine Spaltung der Belegschaft stattfindet.
Wie hast du das gemacht in deiner Zeit als
Ah gut, wir haben jetzt halt eben eine Betriebsvereinbarung zum mobilen Arbeiten, ja. Und da entscheidet letztendlich der Vorgesetzte, wie es geht und wie man es macht. Und geht also bis zu 3 Tage die Woche. Ja? Aber das ist dann in Abstimmung eben mit dem Vorgesetzten und wir haben es schon so gemacht, dass also so eine gesamte Abteilung zumindest einmal die Woche zusammen da ist, ja, weil, wie gesagt, ich glaube, diese menschliche Begegnung ist auch wichtig, ja, und da entstehen auch wirklich gute Ideen.
Ich bin ja so ein ich grätsche jetzt mal voll rein und mach das einfach mal. Ihr könnt mich hinterher rausschmeißen. Ist bisher noch nicht passiert. Ich bin ja so ein harmoniebedürftiger Mensch, ne? Ich möchte mal, dass sich alle lieb haben, also dass sowohl die Gedanken, die du da geschildert hast mit denen, die müssen ins Büro, die müssen Leistung bringen, was auch total verständlich ist, etc., mit den Gedanken der jungen Menschen. Ich habe ja immer so das Gefühl, vieles geschieht auch, weil es so geschehen muss. Also ich nehme jetzt mal so einen jungen Menschen, der sich sagt, komm, ich gehe jetzt erstmal ein halbes Jahr nach Neuseeland, ja, und der nutzt dieses halbe Jahr, um sämtliche KI-Tools zu beherrschen, der Regisseur für KI-Tools zu sein, kommt in ein Unternehmen und sagt sich, pass mal auf, Freunde, ich arbeite hier aber keine 42 Stunden, ich mache 5 Stunden, aber ich mache das, was ein anderer in 42 Stunden macht mit meiner KI da und mehr Lust habe ich auch nicht zu arbeiten. Würdest du dann in die Hände klatschen und sagen, ja komm, dann nehme ich den? Und weil vom Ansatz her ist es ja eher so dieser klassische Ansatz, dass derjenige die Leistung in einer gewissen Zeit bringen muss, die ja dann da sein muss, entweder zu Hause oder wie auch immer. Ich habe so das Gefühl, dass es vielleicht auch so ein Match sein könnte, dass die jungen Leute gerade so ein bisschen in ihrer Kreativität, in ihrem Leben es so ein bisschen fliegen lassen und es vielleicht sich am Ende alles fügt. Ich bin gerne der Naive und Harmoniebedürftige, aber irgendwie habe ich das Gefühl, da könnte was dran sein, weil wir das auch so erleben gerade, dass da so viel passiert.
Also in bestimmten Bereichen wird es sicherlich sich dahin entwickeln. Das ist heute eigentlich so, wenn ich jetzt mal die Automobil- und Zulieferindustrie nehme, da wird sehr stark in Projekten gearbeitet. Und dann werden Projektteams gebildet. Da sind dann 6, 8, 10 Leute, die in so einem Projektteam arbeiten. Und ich war immer der Auffassung und habe das auch immer kommuniziert, bin das auch heute noch der Auffassung, wenn man so ein Projektteam hat, man arbeitet an einem Projekt, dann gibt es eine vorgegebene Zeit und in dieser vorgegebenen Zeit muss dieses Projekt zum optimalen Ergebnis geführt werden. Wie das funktioniert und wie viele Stunden da gearbeitet wird, wie auch immer, ist letztendlich egal, sondern der Erfolg zählt. Mhm. Ja, das ist ja genau das, was du gerade gesagt hast. Ja,
okay, kommt einer 2 Stunden und bringt das Ding richtig nach vorne, ist auch gut.
Das ist aus meiner Sicht, aber das ist natürlich, muss man klar sagen, ein kleiner Bereich. Das ist hauptsächlich in der Entwicklung, das ist vielleicht im Vertrieb geht sowas, wo man sagt, man will unbedingt einen bestimmten Auftrag bekommen, Großauftrag, wie auch immer, da kann man das so machen in Projektteams. Das wird in der Produktion nicht funktionieren und es wird auch in manchen Verwaltungsbereichen nicht funktionieren. Ja, ich meine, Finanzen Controlling, man muss halt irgendwann mal einen Jahresabschluss erstellen. Ja, und das kann man nicht sagen, der erstellt sie irgendwie von selbst, sondern das ist ein Riesenaufwand. Und da müssen die Leute auch da sein, müssen viel arbeiten, viel machen. Das muss bei einer börsennotierten AG ja innerhalb der ersten 3 Monate des Jahres fertig sein und präsentiert werden. Also da wird es eine ganz starke Differenzierung auch in der Zukunft geben, wie Arbeit geleistet wird, was an Arbeit geleistet wird, wer was zu erbringen hat. Aber letztendlich ist auch das Erzielen eines Projekterfolges ist auch Leistung. Mhm. Ja. Wie die Leistung erbracht wird, ist ein bisschen variabler, aber es ist auch Leistung. Und für mich ist ganz entscheidend, dass wir eben wieder diesen Leistungsbegriff auch so verstehen und ihn auch positiv besetzen. Ja, dass Leistung nichts Negatives ist, sondern dass Leistung was Positives ist und dann auch letztendlich zu Erfolgserlebnissen führt. Und ich bin fest davon überzeugt, jeder Mensch braucht Erfolgserlebnisse. Wer verkümmert sonst total ohne Erfolgserlebnisse, ist das Leben nur halb so schön.
Ich erlebe jeden Tag junge Leute, die sagen, ich möchte mehr tun, ich möchte noch mehr erreichen, ich möchte noch mehr machen. Und ich finde es so schön, die haben dann eigene kreative Ideen. Mhm. Ja, und ich glaube auch, wir dürfen nicht den Fehler liegen, die ganze Generation über einen Kamm zu scheren. Wir haben solche und solche. Wir haben Leute, die sagen, ich will in die Produktion, aber ich will dann um 16:45 anfangen und will dann um 1 Feierabend haben und den Rest des Tages für mich haben. Fertig. Ja, ja. Und das ist, macht die glücklich. Und wir müssen auch so realistisch sein, wenn wir die gewisse Sachen halt nicht mehr schaffen, wandern die ab. Dann machen es halt andere. Mhm. Ja, muss man auch ehrlich sagen. Das heißt, da gibt es immer Verschiebungen. Das gab es aber schon immer. Mhm. Die Besonderheit ist halt, dass wir uns jetzt besonders darauf einstellen müssen, dass wir so viel Veränderungen in den letzten Jahren hatten. Dass wir eigentlich so manche Sachen neu erfinden müssen. Durch die vielen Krisen, durch die vielen Veränderungen, die technischen Fortschritte, die wir haben. Auf einmal ist KI wirklich ein Thema. Ja. Man hat in den 80er Jahren darüber gesprochen, heute ist es ein Thema. Ja. Das ist halt jetzt mal eine echte Herausforderung. Auch für uns Manager. Absolut. Top-Verantwortung.
Wisst ihr eigentlich, also ich bin ja, jetzt sagen wir mal so, ich bezeichne mich jetzt mal als nicht der unerfolgreichste Unternehmer und ich war in der Schule immer schlecht, aber wisst ihr, was ich konnte? Sport. Und ich habe bei den Bundesjugendspielen regelmäßig meine Ehrenurkunde gegeben und habe mich total über Sport definiert, über meine Erfolge. Und dann kam der Schwenk, wo ich auf einmal das transformieren konnte, ins Unternehmen rein, in die Tätigkeiten, die ich im Unternehmen hatte, etc. Und deswegen musste ich so ein bisschen daran denken, wo du das mit der Leistung auch beschrieben hast, dass es ein sehr wichtiger Aspekt ist. Wahrscheinlich kennst du die Nachricht ja auch mit den Bundesjugendspielen, dass es keine Unterschiede mehr geben soll in der
Welt. Es gibt keine Siegerurkunden und Ehrenurkunden mehr und so. Also das halte ich für einen totalen Fehler. Ja, also ich meine, ich war jetzt auch kein schlechter Sportler. Ich habe mit 6 Sportfechten angefangen, also Florettfechten. Wow. Ich war sogar bei den deutschen Meisterschaften einmal. Bin zwar da in der Vorrunde ausgeschieden, aber ich war zumindest bei den deutschen Meisterschaften
im Florettfechten.
Ja. Und habe relativ gut Tennis gespielt. Aber Leichtathletik war nicht so mein Ding. Also ich hatte nie eine Siegerurkunde und auch keine Ehrenurkunde. Aber es war für mich jedes Jahr immer wieder so ein Ansporn, wo ich gedacht habe, also dieses Jahr klappt's, ja. Mhm. Und ich habe natürlich auch ohne Siegerurkunde und Ehrenurkunde was erreicht im Leben, ja. Aber es war so ein Ansporn und das alles jetzt so wegfallen zu lassen, ich finde schon Kinder und Jugendliche müssen eben auch lernen, dass letztendlich Leistung auch zu Erfolgserlebnissen führen, ja, weil ich sehe Leistung immer verbunden mit Erfolg, ja. Und wenn man das schon lernt in jungen Jahren, wenn man das meint, wenn und ehrlich gesagt, es gehört auch mal Misserfolg dazu.
Ich meine, jeder Mensch
hat mal Misserfolge.
Ja? Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber meine größten Erkenntnisse habe ich aus Fehlern gezogen und aus Misserfolgen gezogen.
Jeder Mensch hat mal Misserfolge, das ist ja klar, aber es kommen eben auch Erfolge und das. Dass junge Leute müssen lernen, dass sich eben Leistung lohnt und dazu gehört nicht, dass man Bewertungen und Wertungen und so abschafft. Ich meine, wenn man das weiterdenkt, dann muss man auch sagen, in der Grundschule schaffen wir die Noten ab. Ja, das ist auch.
Du, bei mir wäre das gut gewesen.
Bei mir auch. Also Grundschule war noch gut, Grundschule war okay. Aber im Gymnasium ging es dann eher nach unten. Aber das, also wenn man das mal durchdenkt, wirklich bis ans Ende durchdenkt, muss man eigentlich ja das Leistungsprinzip komplett dann abschaffen. Ja? Und ich frage mich, warum soll man junge Leute sagen oder Kindern sagen und Jugendlichen sagen, die Leistung wird nicht bewertet. Ja? Irgendwann kommen sie ganz hart in der Wirklichkeit an, weil dann wird Leistung bewertet. Ja. Ja? Und dann ist es viel schwerer, wenn man vorher sie immer in Watte gepackt hat.
Also ich war ja nicht so wirklich sportlich. Bundesjugendspiele war gar nicht mein Thema. Ich bin so die Kategorie Nerd. Stolper über die eigenen Füße und das war also gar nichts. Aber es ist halt eine faire Chance für die, die bei Mathe nicht so einfach hatten, eine Eins zu haben, auch mal positiv aufzufallen für sich selbst. Ja, also ich finde es schon auch sehr schön. Den anderen Ansatz möchte ich trotzdem mit reinbringen. Ich kann das sehr gut verstehen. Einige meiner Kinder waren auf der Waldorfschule und ich muss ehrlich sagen, eines meiner Kinder war das auch wirklich gut. Die ersten 8 Jahre gibt es dort keine Benotung. Und es hat dieses Kind vor viel Frustration bewahrt und hat dazu geführt, dass er dann auch früher von der Schule ging. Entschuldigung, hat dann dazu geführt, dass es auch jetzt später dann dazu geführt hat, dass dann der Groschen aufging und hammermäßige Leistung gebracht hat im zweiten Gang.
Am Ende also, kommt es darauf an, ne?
Ja. Aber irgendwann, da gebe ich dir völlig recht, irgendwann ist halt dann das Leistungsprinzip da und irgendwann musst du Leistung bringen und du darfst ja selber definieren, was Leistung für dich ist. Ich glaube aber, wir diskutieren manches Mal zu viel darüber, was will ich und wo soll es hingehen und was wünsche ich mir und zu finden, wie matchen wir das? Was ist denn wirklicher Bedarf in einem Industrienation und was kann ich mich einbringen? Da wachen manche auf und da kommen dann die hohen Abbrecherzahlen, da kommen dann die hohen Akademikerarbeitslosigkeiten, weil ich mir gedacht habe, ich könnte es doch so machen. Mhm. Und die Realität sagt, du brauche ich gar nicht. Dafür bist du mir kein Geld wert. Das vergisst man immer, weil Leistung soll ja bezahlt werden.
Ja. Lasst uns den Kreis doch nochmal schließen in Bezug auf den Wirtschaftsstandort Deutschland, der ja gerade so ein negatives Image bekommt und wir positiv, harmonienmäßig, wie der Dirk das noch mag, in die Zukunft schauen, was da für Dinge wichtig sind. Wir haben den Leistungsaspekt gerade sehr lange besprochen, dass sich da etwas wandeln muss, auch mal generationsübergreifend, dass man sich da Gedanken darüber machen muss, sowohl in der einen Generation, wie sehen wir Leistung, ist das heute noch möglich, in der anderen Generation, wo wir sagen, ey Leute, ihr müsst euch auch ein bisschen zusammenreißen, wir können jetzt nicht 1:1 hier alle im Kreis tanzen und nach Neuseeland fahren. Wir müssen auch so gucken und wenn, müsst ihr es irgendwie hinkriegen. So, haben wir besprochen. Was haben wir noch für wichtige Aspekte, die für die nächsten Monate und Jahre auch, wir brauchen uns glaube ich auch gar nicht so im Detail. Ich fände es cool, wenn wir so Schlagwörter mal nochmal in den Raum schmeißen, was uns die nächsten Monate und Jahre wirklich in Deutschland weiterbringt. Ich würde zum Beispiel mal sagen Fokus. Also Fokus zu haben darauf, was ist jetzt gerade wirklich so eine Prio zu haben, dass man nicht so umherschwelgt und so aktionistisch überall was macht und einen Fokus darauf zu haben, okay, darauf müssen wir uns jetzt konzentrieren, eine Zeit lang, das bringt uns am meisten nach vorne.
Also für mich ist ein ganz wichtiger Aspekt, wir brauchen eine grundlegende Reform unseres Bildungssystems. Wir brauchen andere Bildungsinhalte. Ja, ich meine, eine Gesellschaft ist ja nichts Statisches, das ist ja was Dynamisches und auch Wirtschaft ist dynamisch. Also ein Leben in einem Land ist dynamisch und nicht statisch. Und ich habe immer das Gefühl, viele Dinge, die in der Schule noch gelehrt werden, die sind von vor 30 Jahren. Ja. Okay. Die haben dieser Dynamik nicht standgehalten. Wir brauchen heute völlig andere Inhalte, Lehrinhalte und das ist eben ein grundlegendes Reform des Bildungssystems, ist aus meiner Sicht ganz, ganz wichtig, was natürlich aufgrund der Kulturhoheit der Länder sehr schwierig ist. Ja, aber ich glaube auch da, wir brauchen einheitliche Bildungsstandards in Deutschland, komplett durchgängig. Die gibt es zwar ein bisschen von der Kultusministerkonferenz, aber die müssen deutlich verschärft werden und geschärft werden und auch erweitert werden. Also das ist aus meiner Sicht ein wichtiger Punkt und was wir auch brauchen. Wir gehen ja jetzt in eine große Problemstellung rein, dass uns Menschen fehlen in der Industrie, weil jetzt so meine Generation, ich bin 1961 geboren, ja, diese Babyboomer, ja, die gehen jetzt alle so nach und nach in Ruhestand, ja. Und es wächst nicht genügend nach. Das heißt, wir brauchen Fachkräfte und wir brauchen eine vernünftige Fachkräftezuwanderungspolitik. Also dazu gehört natürlich auch eine Willkommenskultur, ja, dass die Leute sich in Deutschland willkommen fühlen. Dazu gehört weniger Bürokratie. Wir Das muss einfacher sein, ja, nach Deutschland einwandern zu können. Auch die Sprachvoraussetzungen, die im Moment gerade da sind, das halte ich für totalen Quatsch, ja, weil ich meine, vieles in den Betrieben läuft heute sowieso auf Englisch, weil die alle global sind, global aufgestellt sind und viel Arbeit kann auch, wenn der Englisch spricht, kann das erledigt werden. Und wenn Menschen zu uns nach Deutschland kommen und hier arbeiten wollen, wenn die sich sozial integrieren wollen, lernen sie sowieso sehr schnell Deutsch. Ja, also die wollen mal vielleicht ins Theater, mal ins Kino, lernen Freunde kennen, wollen sich mit denen auf Deutsch unterhalten. Also das lernt man doch dann, wenn man, was weiß ich, ein Jahr in so einem Land lebt, dann kann man die Sprache einigermaßen. Das muss nicht eine Voraussetzung sein, dass der überhaupt kommen darf und bei uns arbeiten darf. Ja. Also da brauchen wir auch eine ganz andere Herangehensweise, dass die Menschen zu uns kommen, dass sie gerne zu uns kommen, dass sie uns helfen, dieses Fachkräftethema das zu lösen. Also das ist aus meiner Sicht ein ganz wichtiger Punkt. Und wir brauchen auch Fokus aus meiner Sicht darauf, wir brauchen wieder mehr Innovationsgeist und wieder diesen Erfindergeist, der so ein bisschen verloren gegangen ist. Wir galten ja immer so als die Erfindernation. Und das Potenzial ist aus meiner Sicht auch da. Und mit dem mit der globalen Erderwärmung und dem Klimaschutz haben wir enorme Herausforderungen in der Zukunft. Das Thema müssen wir lösen, das müssen wir angehen. Das geht nur global. Und ich würde mir wünschen, dass wir wirklich tolle Technologien entwickeln, die wir dann verkaufen können. In Indien, in USA und in China, das sind nämlich die drei größten CO2-Emittenten, die haben zusammen 65%. Und wenn wir in den Ländern nichts ändern, dann retten wir die Welt nicht. Ja? Mhm. Und wenn wir in Deutschland mit unserem Erfindergeist und wieder mit mehr Innovation wirklich Produkte entwickeln, die helfen, diesen Klimaschutz in diesen Ländern zu implementieren und dort letztendlich CO2 einzusparen, dann haben wir wirklich was gekonnt. Und dann können wir auch unseren Wohlstand halten, weil wir dann wieder innovative Produkte auf diesen Weltmärkten vertreiben. Und in dieser Transformation sind wir. Ich bin zuversichtlich, dass wir das schaffen, aber es müssen jetzt wirklich alle mit anpacken und da sind wir wieder beim Leistungsgedanken.
Ja, ja, klar. Ja. Am Ende schließt sich der Kreis.
Bei mir sind es drei Punkte. Erstens mehr Positivität. Mhm. Also wir lieben es ja, schlechte Nachrichten zu haben. Vor kurzem mit der Redaktion gesprochen von einer großen deutschen Zeitung. Warum bringen Sie so viele schlechte Nachrichten? Bringt doch mal gute Nachrichten. Sagte sie, haben wir schon versucht, wird nicht angeklickt. Ja, so.
Sagt schon alles. Ja.
Thema gegessen. Also mehr Positivität, das Gute sehen, auch im Menschen, auch im Leben. Das zweite ist Komplexität greifbar machen. Es ist halt alles ineinander verschachtelt. Und wir suchen immer die einfache Antwort. Noch dort wird alles gut. So ist es halt nicht. Und das ist, glaube ich, gerade von Wissenschaftlern, Unternehmern, von der Bildungselite die Aufgabe, die Komplexität einfacher zu erklären. Wir kommen so aus einer Zeit, wo man gesagt hat, kapierst du eh nicht, ich mach mal. Das kommt heute nicht mehr an. Mhm. Heute muss man das den Leuten einfach erklären. Da müssen wir vielleicht auch mal zulernen. Und das dritte ist, Menschen lieben. Also ich liebe es ja, Menschen zuzuhören in aller Generationen. Und auch mal auf sie zu hören, mal was auszuprobieren, ihnen auch mal Chancen zu geben, ihre eigenen Ideen zu verwirklichen, sie ernst zu nehmen. Wenn wir Menschen mehr und mehr als Menschen begegnen, mhm. ja, dann bewirkt das was auf beiden Seiten. Und ich glaube, da können wir auch wieder als Unternehmen, als Land, als Gemeinschaft, was auch immer, viel mehr erreichen und zusammenwachsen.
Also das Letzte kann ich nur unterstützen. Ich glaube, man führt ein Unternehmen, also so habe ich es immer gemacht, man führt ein Unternehmen deutlich erfolgreicher, wenn man die Menschen mitnimmt. Und dazu braucht man ein Stück weit Empathie und muss die Menschen wertschätzen und muss ihnen auch sagen, wie wertvoll ihre Arbeit ist. Und wir haben leider auch so in der Generation so ein paar Manager, die Empathie irgendwo auf dem Weg zu ihrem Karriereziel verloren haben und die Menschen nicht mitnehmen. Und dann bekommst du aber auch keine entsprechende Leistung. Und die Menschen werden unzufrieden, unglücklich, machen nur noch Dienst nach Vorschrift. Ja, auch. Und das ist auch was wir in der jungen Manager-Generation, glaube ich, klar machen müssen. Jetzt wir Ältere, die das schon seit 20 Jahren machen. Ja, dass man dieses gerade dieses Thema, was du zum Schluss gesagt hast, ja, dass man dieses Thema Empathie und Menschlichkeit, dass das unglaublich viel bewirken kann für den Erfolg eines Unternehmens.
Da ich erstens eure Vita nicht habe, zweitens ihr schon vieles gesagt habt, möchte ich dem jetzt gar nichts hinzufügen, außer vielleicht noch eine Sache, die ich ganz, ganz spannend finde, auch im Zusammenhang mit diesem Podcast. Wir haben viele Dinge angesprochen und ich habe letztens ein schönes Zitat gelesen, vielleicht steckt da auch so ein kleines bisschen die Wahrheit drin. Das Interessanteste an einem Gespräch ist das, was nicht gesagt wurde. Und das finde ich ganz schön, weil wir haben heute viele Dinge angesprochen und da kann man sehr drauf rumdenken und kann viele eigene Gedanken dazu entwickeln. Und vielleicht hat derjenige auch das gar nicht gesagt, was vielleicht noch wichtiger ist. Deswegen finde ich dieses Zitat ganz schön und würde das am Ende dieser Podcast-Folge einfach mal mitgeben an unsere Hörerinnen und Hörer. Manches, was gesagt wurde, war ganz spannend und bestimmt ist auch ganz, ganz viel Spannendes in diesem Gespräch dabei gesagt, was nicht gesagt wurde, was aber irgendwie auch da war, trotzdem.
Ein schönes Schlusswort.
So, aber wirklich. Das machen wir jetzt einfach so, ne? Ja. Stefan Wolf war bei uns zu Gast. Vielen Dank fürs Kommen.
Sehr gerne.
Danke dir.
Winfried, dir auch vielen Dank und liebe Hörerinnen und Hörer, euch vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut, bis zum nächsten Mal bei Systemkompetenz. Tschüss.
Systemkompetenz, der Podcast mit Winfried Köppers, Experte in Wissenschaft, Wirtschaft und Politik. Weil 100% erst der Anfang sind.